bin natürlich versucht, an diesen Stellen immer so ein paar Kommentare meinerseits noch abzugeben. Wir werden ja immer von der Industrie und allen möglichen Leuten aufgefordert, den Studenten nicht nur Fachwissen, sondern auch die sogenannten Soft Skills beizubringen. Also Soft Skills, eben die Sachen, die nicht mit Informatik zu tun haben, sondern alles mögliche Teamfähigkeit, was darunter fällt. Ich habe immer das Gefühl, dass ein wesentlicher Soft Skill, den man braucht als Ingenieur, als Informatiker auch, ist mit Verwaltungsvorschriften sich abzuklagen. Glauben Sie, wenn Sie irgendwelche Programme schreiben, die irgendwas mit Personaldaten zu tun haben, dann müssen Sie erstmal mit Datenschutzbeauftragten befassen, müssen Sie sich mit Personaldaten befassen. Nach unserer Erfahrung an der TU macht es etwa 50-70% der Gesamtprojektzeit aus, die Klärung der rechtlichen Fragen mit diesen Institutionen zu machen. Und mein Verdacht ist, dass die Zentralverwaltung der TU unter anderem dazu eingerichtet wurde, sie mit diesen Soft Skills zu versehen, wie man sich also durch ein solches Verwaltungssystem durcharbeitet. Ich muss allerdings auch ganz offen und ehrlich sagen, dass ich manchmal schon irritiert bin, wie wenig einige Studenten diese Soft Skills dann beherrschen. Ich habe es ja dann immer wieder in Prüfungsberatungen oder dann in Prüfungen, dass dann Studenten kommen, völlig verzweifelt sind, weil man ihnen gesagt hat, sie haben jetzt noch 6 Wochen Zeit, dann werden sie exmatrikuliert, zwangsweise. Dann kommen die an und sagen, ich verstehe das überhaupt nicht, wieso bin ich 2-mal durchgefallen? Stellt sich raus, er ist einfach nur 2-mal nicht zur Klausur gegangen, dann muss ich abzumelden. Und dann sage ich, in der Prüfungsordnung steht aber drin, wer sich nicht abmeldet und nicht kommt, gilt als durchgefallen. Ganz einfach, Regel, die habe ich doch nicht gelesen. Ja? Also das gehört auch zu den Fähigkeiten, die man entwickeln muss, dass man irgendwann auch seine Prüfungsordnung liest, wenn man sowas studiert. Weil es gibt einfach ein paar Fallstricke, wenn man da halt nicht aufpasst, dann ist man raus aus dem Spiel. Wir versuchen es ja möglichst zu vereinfachen. Wir stellen das gesamte Prüfungswesen an der TU jetzt auch online verarbeiten um. Dabei sind interessanterweise wieder mal wir von der Informatik und E-Technik nicht überraschend die Versuchskaninchen. Also wir sind die erste Fakultät, an der das ausprobiert wird. Sie sind auch Versuchskaninchen auf diese Weise. Ich bin Versuchskaninchen, Dirk ist Versuchskaninchen. Weil man uns am ersten zutraut, mit dem Absturz dieses Systems dann trotzdem noch klar zu kommen. Und man geht davon aus, dass man ein paar Mal abstürzen wird, wie jedes neue große System. Ist das klar? Also, wie gesagt, wir werden noch einige spannende Zeiten gemeinsam erleben an der Stelle. Gut. So viel dazu jetzt auch in die Informatik wieder. Wir sind im Moment dabei, uns mit der Frage der sogenannten Higher Order Functions zu befassen. Das heißt, wir haben die an sich sehr einfache Beobachtung gemacht, anhand von ein paar Beispielen, dass eigentlich Funktionen genauso als Argumente von Funktionen auftreten können wie reelle Zahlen, wie boolesche Werte, wie Texte. Warum sollen nicht auch Funktionen als Werte von anderen Funktionen vorkommen? Wir haben sogar gesehen, dass es überhaupt kein Problem ist, dass Funktionen wieder Funktionen abliefern. Das heißt, ich muss Funktionen nicht unbedingt selber schreiben, ich kann sie mir auch von anderen Funktionen erzeugen lassen. Also, das heißt, Funktionen sind, wie das dann im Englischen heißt, First-Class-Citizens, Funktionen sind auch nur Werte. Ja, wir werden genauso weiterverarbeitet. Und das ist, wie gesagt, etwas, was die Informatik schon in den 60er Jahren in Algol 60 erkannt hat. Dort ist das eingebaut worden, die Sprache. Und Sie sich vorstellen, Algol 60 ist eine der allerersten Programmiersprachen gewesen, die es überhaupt gegeben hat. Wenn Sie die Originalberichte lesen, dann haben die sogar den Namen Algol 58. Das heißt, im Jahr 1958 wurden bereits solche Konzepte in Programmiersprachen eingebaut. Weil die Leute, die das machten, dieses Algol, alles Mathematiker, Physiker, Elektrotechniker waren. Und vor allem die Mathematiker, die wussten halt die ganzen Theorien, die es da schon gab, seit den 30er Jahren. Dass bei IBM in Fortran und COBOL das erstmal nicht der Fall war, ist auch nicht verwunderlich. Von IBM gibt es eine wunderschöne Anekdote aus diesen Zeiten, dass sich bei denen damals ein Mathematiker um einen Job beworben hat und dann nach 4 Wochen die Antwort bekam, das ist nett, dass sie bei uns beworben haben, wir brauchen aber keine, wir haben nachgeguckt, wir haben schon eine. Ja, das heißt, IBM war damals der Meinung, ein Mathematiker im Konzern würde ihnen reichen, einen zweiten bräuchten sie nicht. Das waren einfach die Zeiten damals. Heute suchen sie händeringend nach solchen Leuten. Der Markt ist ja nicht nur für Informatiker, sondern auch für Mathematiker und Physiker brillant. Alles, was nicht umgeschult werden muss, sondern Informatiker sucht schon dann, hat blendende Berufsaussichten zur Zeit. Und das trotz der großen Krise. Ich habe immer das Gefühl, dass die Krise nur mit den Leuten wieder überwinden können. Also, das heißt, dieses Konzept, Funktionen, die Funktionen als Ergebnis abliefern, Funktionen, die Funktionen als Argumente haben, ist fast so alt wie die Informatik. In den frühesten Programmiersprachen ist dieses Konzept bereits enthalten. Also gar nichts groß Geheimnisvolles. Wie gesagt, deswegen umso verwunderlicher, dass in Java das wieder ausgebaut worden ist. Aber das habe ich Ihnen schon gesagt, so ganz verstehe ich nicht, warum das passiert ist. Es ist aber halt so. Ich möchte jetzt mit Ihnen einfach, nachdem wir so ein paar Beispiele gemacht haben, einfach mal rein in Beispiele. Für Higher Order Functions. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Ich schreibe mir gleich eine Definition hin. Definition: eine Funktion, die ich x nenne, x ist einfach definiert als x. Oder, wenn Sie es lieber so sehen, Sie können es auch schreiben, def x ist gleich lambda x und x. So, das ist natürlich die banalste aller Funktionen. Identität liefert einfach nur den Wert x selber zurück. Die brauchen wir aber an ein paar Stellen. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie mit der Addition arbeiten, plus, dann ist es manchmal gut, die 0 zu haben, als neutrales Element der Addition. Irgendein ein Objekt, wo x plus 0 in 3 oder x ergibt. Und wenn Sie Multiplikation haben, dann haben Sie gerne die 1 dabei, die auch nichts tut, weil x mal 1 gleich x ist. Die Identität spielt bei den Higher Order Functions dann so eine ähnliche Rolle, das ist die Funktion, die nicht wehtut. Problem ist folgendes: Diese Funktion x gibt es nur für beliebige Typen. Das heißt, das funktioniert natürlich für beliebige Typen. Das heißt, ich kann, das könnte sein tun ich, geht int nach int, aber ich kann natürlich auch einführen, eine tun ich, die geht real nach real. Ich kann einführen, eine tun ich, weil ich kann sogar so wild machen, dass ich sage, die geht int nach int wird abgebildet nach int nach int. Das heißt, Identität von f ist wieder f.
Ja, auch, warum nicht auch mit Funktionen das Ganze machen?
So, das kann ich für beliebig viele machen. Ist im Moment ein, machen wir uns ein Workaround. Weil ich keine Lust habe, dass immer wir benutzen griechische Buchstaben Alpha, Beta, Gamma als Platzhalter für beliebige Typen. Das heißt, ich schreibe eben zum Beispiel, eben jetzt tun ich, schreibe ich in geht Alpha nach Alpha, und damit ist eben gesagt, wenn ich eben sage, tun ich ist Alpha nach Alpha, dann sind die Fälle hier alle eben mit dieser einen schematischen, ja, das ist also ein Schema. So, das ist im Moment ein Workaround, habe ich gesagt, aus dem einfachen Grund, weil diese Beobachtung natürlich in der Informatik dann auch irgendwann mal gemacht wurde, sagt, Moment mal, ich schreibe hier den Fingerbund, Identität, und wir werden ja sehen, es gibt Dutzende von solchen Funktionen, muss ich immer das Ding neu hinschreiben, obwohl es eigentlich das Gleiche tut. Und da würde ich es eigentlich nur einmal hinschreiben wollen. Und das wird dann unter dem Namen Polymorphie in die Programmiersprache eingebracht. Das werden wir in etwa 14 Tagen, dann im Opal kennenlernen, mit welcher Notation wir das hier systematisch machen. Das heißt, was ich im Moment einfach so schreibe, ich schreibe das mal hin und es sind einfach nur Platzhalter, so auf einer intuitiven Ebene, wird in 14 Tagen spätestens dann richtig formalisiert sein, dann werden wir genau wissen, wie ich das Opal schreiben muss, dass ich tatsächlich diese Funktion nur ein einziges Mal angeben muss und alle da oben habe ich dann. Das heißt, ich kriege nach Bedarf die nach in, real, nach real und so weiter sind dann alle enthalten. Ja, das soll also Aber im Moment möchte ich jetzt eher mich um diese Anwendung kümmern und noch nicht diesen Syntax-Kram mit Ihnen besprechen, weil eigentlich lenkt es ein bisschen vom Thema ab, jetzt die Syntax anzugeben, in der man das machen kann. Also dieses it ist sozusagen die elementarste dieser Funktionen. Und dann gibt es noch eine, die manchmal auch ganz lustig ist. Das ist die Funktion, die konstant ist. Die sieht folgendermaßen aus, das ist eine Funktion k, die geht Alpha nach Beta nach Alpha. Also dabei können Beta und Alpha das gleiche sein, also es kann int nach int sein, es kann auch int nach real nach int sein. Und die sieht folgendermaßen aus, def k von a von b ist einfach b, Entschuldigung, das war falsch. Die ist gerade a. Mit anderen Worten, wenn ich also hier schreibe, k von 5 angewandt auf 7 ist 5, und wenn ich k 5 auf 8 anwende, kommt auch wieder 5 raus, und so weiter. Ja, ich kann auch sagen, k von 5 angewandt auf true ist auch wieder 5, und so weiter. Ja, einfach, das wird die 5, bleibt einfach nach, mit anderen Worten, es dient nur dazu, einfach das zweite Argument zu schlucken. Mehr passiert dann nicht. So, die ist noch nicht so wirklich spannend, aber sind einfach nützlich. Also diese it und das k sind manchmal ganz nützlich. Werden auch in mathematischen Kalkülen dann sehr häufig benutzt. Wir werden ein paar Mal sehen, wo wir die benutzen. Die erste wirklich interessante Anwendung von so einem allgemeinen Funktion höherer Ordnung ist das, was in der Curry läuft. Ja, benannt nach dem Informatiker Curry, ist ein englischer Mathematiker gewesen, und der hat diese Übung gemacht, dass Folgendes passiert. Das gibt dir den mathematischen Hintergrund, ups, das war mir keine gute Idee, der mathematische Hintergrund ist folgendes. Was wir haben ist, wir bezeichnen A5b ist die Menge, das ist in der Mathematik bekannt, aller Funktionen, Funktionen. Und dann weiß man in der Mathematik, dass Folgendes gilt. Wenn Sie die Menge aller Funktionen, die ein Paar von Argumenten haben, a Kreuz b nach c, ist isomorph zur Menge aller Funktionen, die als Ergebnis eine Funktion von b nach c haben. Mit anderen Worten, Sie können jeder Funktion f, die zwei Argumente a, b nimmt und ein c liefert, eine Funktion f' zuordnen, die ein a nimmt und eine Funktion abliefert, die von b nach c geht. Die Definition ist ganz einfach. Die sieht so aus. Das heißt, wenn ich das jetzt in meine Notation übertrage, dann habe ich halt hier die Funktion Curry. Und die geht halt, die nimmt eben genau, was hier steht, die nimmt einen Alpha Kreuz Beta nach Gamma und wandelt die um in eine Funktion Alpha Phi Beta Phi Gamma. Und die Definition von Curry so, Curry angewandt auf, also Curry von f ist ja diese Funktion hier rechts, die wird also auf ein a angewandt und das wird dann auf ein b angewandt. Und das ist das gleiche, als ob ich sagen würde, ich wende a f auf a, b. Ja, also ich mache das mal noch deutlicher hier. Das ist ja die Klammerung. Ja, Curly F ist eine neue Funktion F'. Ja, das hier ist also ein, das hier liefert mir eine neue Funktion F' mit eben F' angewandt auf A, angewandt auf B ist eben gerade F von A, B. Ja, also Curly F liefert ein F',
das diese Eigenschaft hat. Da kann man so ein bisschen hin und her spielen damit. Und das ist genau diese Isomorphie, die hier oben gesagt ist in der Mathematik. Das heißt, rechts ist dieses F' enthalten und links ist das Original F. Ja, und dieses F' und F kann man 1:1 einander zuordnen. Und die Umkehrung funktioniert natürlich ganz genauso. Das heißt, es gibt dann natürlich die Funktion uncurry. Die nimmt dann genau die andere Seite, das heißt, die nimmt so eine Funktion Alpha, Pfeil Beta, Pfeil Gamma und macht daraus eine Funktion Alpha Kreuz Beta nach Gamma. Und die Definition ist dann auch nicht sehr überraschend. Uncurry. Und ich benutze jetzt mal oben dieses F', auch wenn es nicht normal schreibbar ist, ein F', angewandt auf A, B, ist das gleiche wie F' von A angewandt auf B. So, diese Dualität. Das heißt, ich kann zwei Argumente entweder in der Form A, B oder in der Form A und dann gefolgt von B angeben. Das ist einfach notationelle Spielerei. Die führt zum Beispiel dazu, dass in der funktionalen Programmiersprache Haskell man fast alle Funktionen nur noch in der Form schreibt. Haskell vermeidet diese A, B-Notation, arbeitet nur mit F, A, B. Dazu kommt, dass Sie dann die Klammer noch nicht mal schreiben müssen. Das heißt, Sie können diese Dinge auch klammerfrei schreiben und dann liest sich das halt wirklich so, dass Sie an der Stelle dann zum Beispiel sowas sagen, dass Sie uncurry von G angewandt auf A, B dann eben sagen können, ist gleich E, A, B. Mit anderen Worten, Sie schreiben hier rechts gar keine Klammer mehr, das ist so voll einfach. Dann wird E auf A angewandt und A auf B angewandt. Dabei steckt das gleiche Prinzip dahinter, das Sie auch so in der Schule von algorithmischen Ausdrücken kennen. Wenn Sie keine Klammern schreiben, muss das System sich überlegen, wie klammert es denn. Und hier wird vom System automatisch intern so geklammert, die Klammern werden hier gesetzt, automatisch. Ja, also wenn Sie keine Klammern schreiben, macht das System diese Klammer und dann passt das. Wenn Sie anders geklammert haben, müssen Sie es explizit schreiben. Das gleiche gilt auch hier, wenn Sie in einer solchen File-Sequenz, wenn Sie beim Typ schreiben Alpha, File, halt, das wollte ich genau, das wollte ich genau nicht tun. Alpha, File, Beta, File, Gamma, wenn Sie das nur so schreiben, ergänzt das System die Klammern automatisch hier. Ja? Und das passt dann, wenn man das genauer anschaut, alles schön zusammen. So, dieses Prinzip hat Herr Curry 30er, 40er Jahre, glaube ich, entdeckt. Also ist schon ziemlich lange her.
Lange bevor es Computer gab. Also das Mathematik kannten das alles schon, bevor das Computer gelaufen ist. Wie man heute weiß, war Herr Curry nicht der Erste, der diese Idee hatte.
Es war ein deutscher Mathematiker, der die wohl 1-2 Jahre vor ihm hatte, wie man heute rückblickend anhand der Publikationen herausbekommen hat. Es war ein deutscher Mathematiker namens Schönfinkel.
Jetzt können wir darüber überlegen, ob das dann funktioniert hätte, wenn das statt Currying alles Schönfinkeling heißen würde. Also ob sich das durchgesetzt hätte, weiß ich nicht. Ja. Aber obwohl das, dieses Verfahren als Currying in der Literatur rumgeistert, müsste es eigentlich Schönfinkeling heißen, weil der Schönfinkel etwas schneller war als der Curry bei dieser Erkenntnis. Aber das sind halt so die kleinen Spielchen, die es dann so gibt. Es hat die Amerikaner ja auch Jahrzehnte gekostet, um zu akzeptieren, dass er dazu den ersten Computer gebaut hat und nicht sie. Das ist ihnen sehr, sehr schwer gefallen, das zu akzeptieren. hilft mir so ein bisschen in der Geschichte der Informatik umzucht und solche Sachen dann meistern nachschaut. Das macht dann schon Spaß. So, also Currying und Uncurrying haben wir jetzt auch. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, Funktionen mit Tupeln entweder in Tupelnotation zu schreiben oder in diese Funktion mit Currying. Das heißt, ich werde es auch fröhlich dann durchmischen. Das heißt, Sie können entweder schreiben f von a1, a2, a3, a4 in der einen Form, oder Sie können das alternativ, wenn Sie die Funktionalität entsprechend anders schreiben, einfach sagen f a1, a2, a3, a4. Ja, in dem linken Fall haben Sie dann, wenn die Mengen groß a1, groß a2 und so weiter heißen, ist halt f eine Funktion von a1, Kreuz a2, Kreuz a3, Kreuz a4 nach b. Und im rechten Fall heißt hier, das ist f geht von a1, Pfeil a2, Pfeil a3, Pfeil a4, Pfeil b. Also das ist 1 zu 1, das entspricht sich einfach. Das ist so ein ganz klassischer Fall, wo es nur noch Geschmacksfrage ist. Ja, es gibt keinen Grund, das eine besser als das andere zu finden. Das ist reine Geschmacksfrage. Und dafür können Leute beliebig lange schreiben. Also zwischen den Haskell-Anhängern und den anderen, da können Sie also Wortgefechte erleben, ja, eigentlich das muss man so schreiben, ja, also ein Blödsinn, kein Mensch schreibt das so. Dann der Witz ist, da wir ja Compiler aber machen, wissen wir, wie die Sachen intern funktionieren, es wird am Schluss beides auf den gleichen Maschinencode abgebildet. Also es entsteht exakt der gleiche Code am Ende, weil die Compiler diese Isomorphie auch kennen zwischen den beiden Teilen und die machen das dann schon richtig. Also wie gesagt, das ist pure Geschmacksfrage, wie Sie es machen wollen. So, damit sind wir jetzt noch nicht so wahnsinnig, weil jetzt können wir Currying, Uncurrying, Identität und Konstante haben. Was man in funktionalen Sprachen oder in der Mathematik auch gerne macht, ist jetzt Funktionskomposition. Und ich muss mich jetzt da einfach mal durch diese ganzen Dinge durcharbeiten, da hilft halt alles nichts. Wir müssen halt mal alle aufgelistet sein. Sie finden in der Mathematik sehr oft, dass irgendwo geschrieben wird, G verknüpft F, wird angewandt auf X. Ja, das findet man in der Mathematik alles klassisch. Und das ist einfach die Frage, kann ich das nachbauen? Im Prinzip ja, aber unser altes Problem ist hier natürlich wieder mal dieses Zeichen ASCII-Tastatur. Ja, das gibt es mal wieder nicht. Es gibt dieses Compose-Symbol, nicht in der ASCII-Tastatur. Und jetzt beginnen die Workarounds. Wenn Sie auf Unicode gehen, dann gibt es sowas. In Extended ASCII gibt es dieses Degree-Zeichen, also 5 Grad Celsius. Dieses Grad-Zeichen sieht aber auch bescheuert aus, wenn Sie das an der Stelle stehen haben. Das Problem ist immer, wie geht man mit ASCII an der Stelle um? Man hat halt hier eine Größe aller Lösungen. Das heißt, ich habe eine Funktion und dann nimmt man jetzt einfach ein kleines O. Ja, das ist halt auch nicht so toll, aber das geht. Und dieses kleine O sieht folgendermaßen aus, das muss jetzt eine Funktion, und wie sieht denn die ganze Geschichte aus der Reihe nach? Das heißt, das ist doch definiert in der Mathematik als g von f von x. F muss also a nach b gehen und g dann b nach c. Man hat die vertauscht. Das heißt, ich habe hier also Beta nach Gamma, das wird die Funktion g werden. Ja, das wird also mein g sein. Und mein f, und jetzt ist schon wieder die nächste Frage, mache ich jetzt da ein Kreuz oder mache ich da ein Pfeil draus? Ich mache jetzt mal ein Kreuz. Dann habe ich Alpha Pfeil Beta. Und was ist das Ganze für eine Funktion? Es wird auf ein x angewandt, es muss aus Alpha kommen und das Gesamtergebnis ist aus dem Typ Gamma. Und jetzt habe ich einfach die Definition. Sieht jetzt halt so aus, dass ich sage, G, O, F. Und jetzt können Sie sagen, mit Lambda X oder direkt, ich mache mal nochmal zur Abwechslung beide, das auf X angewandt ist, nicht sehr überraschend, E von F von X, so wie es in meiner Sicht auch definiert ist. Oder Sie können natürlich auch sagen, Def G compose F ist gleich Lambda X dort, E von F von X, dann haben Sie das gleiche. Was Sie an der Stelle haben, ist, dass Sie halt wissen müssen, wenn Sie so lange Sequenzen haben, wenn Sie also irgendwo dann sowas sagen, G1, Compose, G2, Compose, Punkt, Punkt, Compose, Gn, dann müssen Sie wissen, dass die Reihenfolge aber von rechts nach links ist. Sie beginnen mit GN, als erstes wird das angewandt und dann wird die 0 angewandt. Das ist in der Mathematik so, das hat man gelernt. Manchmal hätte man in den Formaten aber gerne, dass nicht in der Reihenfolge G1 vor G2 vor G3 gemacht wird. Auch kein Problem. Man kann es einfach auch als Formaloperator nehmen. Und dann nehmen wir nicht zufällig das Semikolon. Und das Semikolon, das sind jetzt Alpha-Pfeilblätter. Und also Cross, ich habe hier entschieden, das mit Kreuz zu machen, sorry. Kreuz, Beta, Pfeil, Gamma. Und liefert mir dann ein Alpha, Pfeil, Gamma. Und die Definition sieht jetzt so aus. Jetzt werden die in der richtigen Reihenfolge gemacht. Das heißt, ich sage F, Semikolon G, angewandt auf X, dann ist das nichts anderes als G von F von X. Mit anderen Worten, jetzt werden die wirklich in der Reihenfolge sehr stehen angewandt.
Anders als mathematisch üblich.
Dass wir den Semikolon benutzen, ist nicht ganz zufällig. Das ist nämlich dann genau das, wenn Sie C oder Pascal schreiben, das ist genau die Rolle, die der Semikolon da auch hat. Fühlt sich das das aus, dann das, dann das, dann das. Das macht er hier auch.
Und wenn Sie dann noch ein bisschen weiterspielen, dann sehen Sie, wie lange wird sie aus wie Pascal, obwohl sie in H oder S geschrieben war.
Hier spielt übrigens an allen Stellen natürlich jetzt diese Regel von Opal eine Rolle. Das heißt, was ich hier mache, ist, all diese Beispiele nutzen die Opal-Regel aus, die da besagt, dass Symbole können in Funktions- und Implizitation benutzt werden. Das heißt, ich könnte auch schreiben, also, das heißt, erlaubt ist also in den Beispielen hier, ich kann eben schreiben, O für Compose, G, F, angewandt auf X. Ich kann aber auch schreiben, G, Compose, F, angewandt auf X. Beides ist erlaubt, ist genau das gleiche. Ich kann schreiben, Semikolon, F, G, angewandt auf X, und ich kann schreiben, F, Semikolon, G, angewandt auf X. Dass ich auch noch F, G, Semikolon schreiben darf, gilt auch, will ich aber nicht mal hinschreiben, weil es so blöd aussieht. So, der Hintergrund habe ich Ihnen mal erzählt, es war für uns die einfachste Methode, wie wir Infix-Notationen hinkriegen konnten. Natürlich ist hier die Absicht, nur die rechte Schreibweise zu benutzen. Dass der Compiler die linke nicht als Fehler monieren würde, braucht er nicht Ziele zu führen, das zu benutzen. Ja, das geht beides. Aber ich sage, die Idee ist, dass wir die rechte hier benutzen. Es gibt noch ein Spielchen, das muss ich hier auf die andere Seite schreiben. Wenn Sie dann, aber es geht in Opal leider nicht, können Sie so ein Hessen zum Beispiel machen. Sie haben, wenn Sie im nächsten Semester Java machen, werden Sie feststellen, in Java schreibt man wie in allen Objekten und Programmiersprachen gerne so Sachen wie zum Beispiel Graph, wenn Sie ein Objekt namens Graph haben, dort reachable x. Das heißt, was hier in Java passiert, ist, dass mit dieser Punktnotation nur sagen, ein Objekt beherrscht eine Methode. Die Methode heißt reachable, ist eine Funktion und das Objekt ist Graph. Das können Sie natürlich leider in Opal nicht, aber im Westen nachbauen, indem Sie eine Funktion einführen, genannt dot, und diese Funktion nimmt ein Alpha und eine Funktion Alpha Pfeil Beta und liefert einen Wert Beta. Und die Definition ist einfach x.f ist definiert als f von x. Und dann haben Sie die gesamte Notation von objektorientierten Sprachen in die funktionelle Sprache reingeholt. Warum geht das in Opal nicht? Leider mit einem ganz kleinen blöden Fehler, den wir gemacht haben. Dieses hier ist in Opal ein Reserved Keyword. Und zwar wegen Lambda x dort, in der Stelle hier, ist dort ein Keyword. Und wir können den Punkt nicht nochmal
als Funktionsnamen benutzen. Wir können
Semikolon benutzen. Also Opal erlaubt ja, was ganz wenige Programmiersprachen Ihnen nur erlauben, dass Sie solche Symbole wie Semikolon und Stern und Plus selber als Operatoren nochmal einführen. Ja. In fast allen Programmiersprachen gibt es einen vordefinierten Satz von solchen Symbolen und den Rest müssen Sie als Identifier einführen. Umsatzsteuer, irgend sowas. Oder Compose. Ja. In Opal können Sie auch solche Symbole wie Semikolon selber als Funktionssymbole definieren. Was manchmal ganz praktisch ist, manchmal auch zu einer gewissen, wie soll ich sagen, man flippt dann manchmal aus und generiert Symbole, die man eigentlich bleiben lassen sollte. Aber das ist dann halt so, also das machen dann Leute halt. Das geht dann nicht mit reservierten Symbolen. Das Komma ist reserviert, der Punkt ist reserviert, die können Sie nicht für eigene Zwecke benutzen, weil sonst der Parser, Compiler aussteigt. Aber alle anderen können Sie benutzen, auch die Klammern, runde Klammer, E, Klammer sind vordefiniert nochmal. Aber sonst können Sie ziemlich verrückte Spielchen teilweise treiben. Es gibt dann noch ein Problem. Opal hat dann die Regel bei diesen Symbolen, dass sich Symbole, die unmittelbar hintereinander kommen, also nochmal, ich muss man zwischen rein auch mal erzählen, Fallstrick gegen Opal. Wenn Sie Symbole direkt ineinander schreiben, dann hat der Compiler eine Schwierigkeit. Wenn Sie zum Beispiel schreiben würden, fun, und jetzt deute ich mal die Blanks an, hier haben Sie ein Blank, und dann sagen Sie Semikolon, Doppelpunkt, bla bla bla, scheitert der Compiler. Weil er dann sagt, ach, er will ein neues Symbol einführen, bestehend aus zwei Zeilen, ein Semikolon und ein Doppelpunkt. Ja, das betrachtet er als ein Zeichen. Wir können Symbole einführen, wir können zum Beispiel so Doppelpunkt, Doppelpunkt, ist ein Symbol, das Sie einführen können. Sie müssen dann aber an der Stelle ein Blank einbauen. Ja, auch wenn Sie sowas haben, Punkt, Doppelpunkt, Doppelpunkt, dann müssen Sie einen Blank lassen und dann Doppelpunkt zu sagen, dann kommt hier. Also passen Sie auf die Blanks auf. Was ganz unangenehm ist, es gibt auch Funktionen ohne Argumente. Wenn Sie da schreiben, Lambda, Dot, ist es falsch. Ja. Richtig heißt es Lambda und dann muss mindestens ein Blank kommen und dann Dot. Ja, Sie müssen zwischen Lambda und dem Dot nicht, also es gibt Funktionen, die gar kein Argument haben. Dann müssen Sie das so schreiben, aber wenn Sie das Blank vergessen, dann wundern Sie sich, dass Sie merkwürdige Fehlermeldung bekommen. Ja, weil er dann eben das als ein neues von Ihnen gerade erfundenes Symbol betrachtet. Aber Sie können eben Sachen machen, Sie können zum Beispiel, wenn es Ihnen Spaß macht, aus einem Slash und einem Backslash ein End machen. Können Sie einführen, haben Sie das und. Sie können das hier einführen, dann haben Sie das oder. Dann können Sie Operatoren einführen, das plus das soll irgendwas Bestimmtes sein. Ja, Sie können minus pi zu einem Symbol machen. Das ist ein Funktionssymbol. Dann können Sie eben Infix-Ausdrücke beliebiger Art schreiben. Also das geht alles in Opal, aber man muss an ein paar Stellen auf den Fallstrick beachten, dass man da nicht einfällt. So, zurück zu unserem Thema. Wir sind ja also bei Funktionskomposition, das heißt, wir können jetzt Funktionen zusammensetzen. Übrigens, eleganter wäre hier natürlich zu schreiben, def, f, Semikolon g ist gleich g verknüpft f. Ist natürlich auch eine Deklaration, die exakt das gleiche wie die hier oben macht. Also die hier sind das gleiche. Nur die zweite ist etwas eleganter als die erste.
Ja, aber der Compiler macht genau das Gleiche aus.
Wir werden in der nächsten Stunde um 3.10 dahinter stecken im Lambda-Kalkül die sogenannte Adder-Reduktion. Das ist nichts anderes als das, was in diesen Kalkülen dann auch bekannt ist. So, also das heißt, wir würden eigentlich gerne eben mit dieser blauen Version eigentlich öfter arbeiten, weil das die etwas elegantere ist. So, was Sie dann auch öfter haben, ist, dass Sie sagen, ich habe eine Funktion, die möchte ich jetzt n-mal anwenden. Also manchmal schreiben Sie f hoch 3 von x, das heißt das f von f von f von x. Das können wir auch angeben. Wir können sagen, ich kann jetzt einen Operator einführen. Dann nehme ich auch dieses Zeichen, dieses Karett für hoch, wird man im Textsystem so benutzt. Und dies nimmt eine Funktion Alpha, Pi, Alpha und eine natürliche Zahl und raus kommt wieder eine Funktion Alpha, Pi, Alpha. Und die Definition sieht es folgendermaßen aus. Def f hoch n ist gleich, schreibe ich mal zur Abwechslung so, Lambda x Punkt. So, wenn n gleich 0 ist, f hoch 0 von x ist natürlich nur x selber. Falls n größer 0 ist, dann ist das f hoch n minus 1. Und das wird jetzt angewandt auf f von x. Ja, das, wenn Sie das anhören, die Equation liefert das halt, dass n f hoch 3 von x ist halt f von f von f von x. Eleganter. Gleiche Definition, etwas eleganter, sieht so aus. Def f hoch n ist gleich, falls n gleich 0 ist, dann ist es die Identität. Falls n größer 0 ist, dann ist es f hoch n minus 1. Komponiert mit f. Ja, das heißt, ich muss das x überhaupt nicht erwähnen. Und es gab einen Vorschlag von dem Menschen, der die Sprache Fortran sich ausgedacht hat, der mit uns in Programmiersprache, also FP genannt, Functional Programming, hat gesagt, diese Lambda x kann man eigentlich doch völlig bleiben lassen, wenn man alles mit so Kompositionen so zusammenbaut. Und da steht drauf, mit h und dieser Konstanten und diese Funktionskomposition kriegen Sie fast alle Schreibweisen hin und brauchen das Lambda x noch nicht mal mehr. Allerdings ab einem bestimmten Punkt werden die Programme noch unleserlicher als andere Programme. Deswegen, wie immer, wenn man etwas ganz puristisch macht und bis zum Exzess treibt, dann schießt man übers Ziel hinaus. Deswegen diese Mischform, aber irgendwie diese Form hier unten ist eigentlich schon, okay, das heißt einfach n-mal die Funktion komponiert miteinander. Und glauben Sie mir einfach, der Compiler macht die schwarze Version genauso schnell. Also der Compiler macht die Engine schneller oder langsamer als die andere, kommt der gleiche Code dabei raus. Das ist manchmal ganz praktisch, das können Sie sagen, f Quadrat von x oder sowas, und dann wird einfach die Funktion zweimal angewandt. Wir spielen hier mal sehen, es gibt ja nun immer meine Farben in C oder Visual Basic oder weiß ich was programmiert, ich habe doch meine schönen Schleifen, ich kann Weilschleifen, Vorschleifen, gibt es doch alles. Sei ja gut, wenn du so Bildblock bist, kann ich auch geben. Ja? Also nehme ich mal die While-Schleife. Das ist jetzt bei mir eine Funktion. Natürlich sage ich While. Ja, also was ist die While-Schleife? Also die meisten haben ja schon irgendwo mal programmiert. Da schreibt man eigentlich sowas, dass man sagt While, dann kommt hier eine Bedingung, dann kommt hier ein Do und dann kommt hier ein S und dann kommt hier ein Ot. Oder wenn Sie das in C oder Java machen, dann müssen Sie noch diese komischen Klammern stattdessen schreiben. Und dieses P und S sind halt irgendwelche langen Programmtexte. Ja, aber von der Form sind die Teile. So, na gut, dann machen wir das so einfach folgendes. Dann sage ich, mein While nimmt also offensichtlich eine Bedingung, das heißt, irgendein Ding von Alpha nach 0. Das ist meine Bedingung, die ich an der Stelle habe. Dann nehme ich, das mache ich mal anders als im Buch zur Abwechslung, dann nehme ich noch eine Funktion Alpha Pfeil Alpha, das ist der Rumpf. Und raus kommt insgesamt etwas, was Alpha nach Alpha geht. Und die Definition sieht dann folgendermaßen aus, weil PF ist gleich, und jetzt Lambda x Punkt, falls P von x gilt, dann, was passiert, wenn Sie im Imperativen sind, Sie führen den Rumpf jetzt einmal aus und dann gucken Sie, ob P wieder erfüllt ist. Das heißt, ich führe einmal meinen Rumpf aus, das heißt, da gibt es einen Wert f von x. Jetzt habe ich einmal die Funktion angewandt, und darauf auf das neue Ergebnis wende ich jetzt wieder YPF an. Und jetzt sage ich einfach an der Stelle mal das Abs und Else. Ich könnte auch noch PX schreiben und dann kommt einfach X rausfinden. So, und wenn Sie das einmal definiert haben, dann können Sie jetzt While-Programme umsetzen. Ja, dann sagen Sie einfach While, dann müssen Sie Bedingungen angeben, dann geben Sie den Umfang. F ist ja nichts anderes als eine Funktion, die ein paar Variablen ändert. Das ist also, geht normalerweise Tupel nach Tupel und dann haben Sie es geschafft. Das heißt, das ist eine relativ einfache Konstruktion und Sie können das Ding nachbauen. Das können Sie auch mit dem Until machen und dann können Sie es mit diesen Dingen installieren. Sie können alle möglichen Arten von Lieblings machen. Kann man jetzt Stunden drüber arbeiten, wird aber ein wenig langweilig, ehrlich gesagt. Ich kann zum Beispiel sowas einführen, ich kann zum, also einfach weitere Beispiele, das können Sie dann beliebig ausdehnen. Zum Beispiel finden Sie in meinem Artikel auch, dass wenn dann Prädikate P, Q, R benutzt werden, dass dann sagt P und Q, aber es sind ein Prädikate. Ja, das heißt, dann führe ich halt sowas ein, dann sage ich, es gibt dann einfach das und. Führe ich jetzt ein, die Funktion und. Und die nimmt jetzt zwei boolsche Funktionen. Das heißt, die nimmt Alpha-Pfeil-Bool, Kreuz, Alpha, nein, mach's einfach, Pfeil-Bool. Und es kommt wieder ein Alpha-Pfeil-Bool raus. Und die Definition ist einfach, P und Q ist einfach Lambda X und dann wird einfach PX und QX ausgewertet. Dann können Sie zum Beispiel sowas sagen, dass Sie zum Beispiel irgendwie sagen, ein Test ist gleich Green und Even. Ja, dann können Sie eben sagen, und dann ändert es die Definition, ja. Wenn eine Zahl sowohl prim als auch gerade ist, dann erfüllt sie meinen Test. Wird nur mit einer Zahl gerade gewesen. Ja. Aber das heißt, Sie können auf dieser Ebene einfach mit boolschen Operatoren rumarbeiten und können eben komplexe boolsche Ausdrücke zusammenbauen, die dann auf einen Wert angewandt werden. Ja. Können Sie also beliebig spielen. Das heißt, Sie kriegen sehr kompakte und konzise Notationen an der Stelle. Das ist ewig zugewöhnungsbedürftig. Nicht alle Leute kommen mit dem Stil auf Anhieb klar. Aber wenn man sich mal ein bisschen daran gewöhnt hat, stellt man fest, die Programme werden leserlicher, kürzer und auch eleganter und damit auch weniger Fehler. Man kann ja ganz wenige Sachen machen, wenn man sich mal daran gewöhnt hat, weil diese Einzelnamen nicht immer in der Gegend hängen. Wie erwähnt, man muss aufpassen, wenn man das wieder übertreibt. Dann kippt es irgendwann und geht ins Unwesentliche. Dann kommt man, also es gibt diese Sprache APL, von denen ich Ihnen schon erzählt habe, dann kommt man da rein, dass es dann heißt, ja gut, diese sind sogenannten Write-Only-Programme, das heißt, die kann man zwar schreiben, aber ein anderer kann sie nie wieder entziffern. Ja, also ich bin dann dabei, man kriegt das zusammen und sagt, okay, das mache ich, das mache ich, das mache ich, das komponiere ich alles wunderbar, das ist, was ich wollte, und der nächste liest, das heißt, was treibt dieser Mensch da? Ja, das ist völlig unverständlich. Es hilft einfach mal schon zu sagen, Zwischenergebnis ist gleich, Prozentanteil ist gleich und dann von Prozentanteil und Zwischenergebnis weiter zu arbeiten, als die einmal in einem Haus zu schreiben. Es gibt einen Kollegen, Richard Byrne und Lambert Mertens, einer aus England, der andere, der weiß nicht, also ursprünglich aus der Türkei, arbeitet auch in Amerika, ursprünglich aus Holland, arbeitet auch in Amerika und jetzt in der Türkei, also der wandert viel in der Weltgeschichte rum. Und die haben einen Formalismus entwickelt, der nur auf so Dinge wie Compose und was ich dazu erzählt habe, basiert. Und die schreiben dann einfach so Ausdrücke hin. Wenn die also auf einer Konferenz das vortragen, dann schreibt er das von zwei Zeilen. Wir sitzen alle da und sagen, faszinierend. Tolle Sache, geht auch nur mit LaTeX, weil die führen dann Spezialsymbole ein. Ja? Also deren Ausdrücke sehen dann wirklich so aus. Also was die schreiben, ist dann wirklich so in der Güteklasse. Das sieht dann irgendwie so aus. Wenn überhaupt mal ein F irgendwo vorkommt, dann werden Spezialklammern erzeugt, Bananenklammern genannt, dann gibt es hier diesen Operator, dann wird der so kombiniert und dann wird noch irgendwie wieder ein G, das Ganze hier nochmal in Bananenklammern gesetzt, ja, und dann wird so ein Operator hintergeschaltet und dann sagen wir X Ja, und dann steht da sowas da und dann sagt man durch.
Okay. Also Tech kannst du. Und was ist nun? Und dann fangen die aber an, mit dem Zeug zu rechnen. Dann geht es Zeile für Zeile runter. Und dann haben die irgendwie einen Algorithmus, der von der Ordnung n hoch 3 war, also einen kubischen Algorithmus, ein bisschen rumgerechnet, am Schluss ist ein n log n Algorithmus rausgekommen. Und jeder Schritt ist einfach wie Algebra. Durchgerechnet, wie man das so kennt, also wenn Sie so gleich in der Schule lösen sollten. Ja, Gleichung ist auch Mühe. Ja, so rechnen wir dann da völlig durch und am Schluss steht ein anderes Programm da. Und dann sage ich, okay, sehe ich jetzt auch, aber wie kommt man da drauf? Und das ist ganz interessant gewesen. Also ich gehöre zu den Leuten, also 99% der Informatiker sind so, das ist keine besondere Eigenschaft. Ich brauche irgendwie eine Intuition, ich muss eine Vorstellung haben, was das Programm tut und dann kann ich es in Syntax packen. Und wenn ich ein langsames, aber korrektes Programm habe und sage, es muss aber schneller gehen, dann muss ich mir ungefähr eine Vorstellung machen, wie ich schneller gehen will. Und das versuche ich umzusetzen. Die haben es wirklich zum Punkt gebracht, die kennen, so wie ihn halt ein Algebraiker, der Gleichungen löst, die sehen Muster in diesen Zeilen und sagen, oh, so wie halt einer, also das Banalste, wenn ich halt x plus 0 sehe, weiß ich, dass ich plus 0 wegspeichern kann. Oder wenn ich x mal y und x sehe, weiß ich, kann x kürzen. So sehen die auch Pattern. Also da brauche ich länger nachdenken, kürzer das x hat. Und so sehen die auch Pattern. Und die schwierigen Sachen sind ja schon, wenn er der Gleichung löst, man muss ja wissen, okay, jetzt muss ich die linke und rechte Seite jeweils mit a mal b multiplizieren, damit ich danach was kürzen kann. Das sind dann schon die fortgeschrittenen Tricks, die man in der Schule dann, wo man als Schüler immer sagt, ey, ja, ja, wie soll ich da draufkommen, dass ich das machen muss. Ja? Und das haben die einfach auf dieser Ebene sowas von geübt, die Leute, also die und ihre Schüler, wenn deren Doktoranden haben, das geht genauso. Die rechnen einfach eine artenartige Geschwindigkeit an den Dingen rum und dann klappt es auch meistens. Ja? Das ist alles nur eine Lernfrage. Aber es ist nicht mein Stil, sage ich auch ganz offen, aber es ist machbar. Mein Gefühl ist, wenn man in diese Ecke geht, hat man es überwiegend. Ja, das ist genau die Balance. Das heißt, das Ding ist elegant, wenn man es in beschränktem Maße benutzt und es ist, geht völlig daneben, wenn man es exzessiv betreibt. Das ist wie auch in der numerischen Mathematik. Wenn Sie Matrizenrechnung benutzen, können Sie viele Dinge sehr klar und deutlich sagen, aber wenn Sie alles, was Sie greifen wollen, nur noch mit Matrizen ausdrücken, dann wird es irgendwann länglicher und umständlicher, als wenn Sie es punktweise erklären. Das ist so ein Gefühl, das ist einfach das Wort Eleganz. Ja, das heißt nicht, wenn man eine Idee hat, es wird etwas eleganter sein, jetzt muss ich es nur zu 100% machen, dann wird es ganz elegant. Solche Dinge haben nur so Kunden. Ja, dann wird es irgendwann schlechter. Und die Qualität eines Ingenieurs liegt daran, den richtigen Punkt zu erwischen. Also es nicht zu übertreiben, aber auch nicht es ganz bleiben zu lassen. Daran macht sich ein bisschen ihre Qualität später fest. Ja, also die, man kann es immer banal zu Fuß durchrechnen, Assignment für Assignment, x gleich 3 mal y, y gleich 2 mal x plus 1. Ja. Bum, bum, bum. Ja. So kann man auch überlegen. Ja. So programmieren viele Leute auf der Welt. Aber das hat keine Eleganz, da kann man auch keine großen Dinge mitbreiten. Das Ding ist auf der anderen Seite des Ziels ausgeschlossen. Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Ja. Wer das gut kann, ist einfach ein guter Informatiker und wer das nicht gut kann, ist halt ein schlechter Informatiker. Ja. Beide verdienen die Welt. So, glauben Sie, ich habe Sachen erlebt. Programme, wo ich dann, das kann doch nicht sein, dass jemand so Nonsens programmiert, machen wir ja, aber haben wir kein Problem mit. So, ich will das jetzt mal benutzen, um mit Ihnen ein paar Beispiele aus der Numerik. Ganz einfache Sachen. Und zwar im Wesentlichen Approximationsalgorithmen sind das alles. Das geht bei mir so ein bisschen immer, das kriegen Sie vielleicht so allmählich schon mit, dass ich halt die Probleme, die ich sozusagen für das Semester habe, dass ich ihn auf der einen Seite Konzepte funktionaler Programmiersprachen erklären muss, also einfach, wie schreibt man gewisse Dinge hin, was gibt es für syntaktische Konstrukte, wie sehen die dann aus, wir nehmen das Beispiel Opal, hätten auch ein Haskell oder ein L machen können, das heißt, ich muss ihnen auf der einen Seite ein Stück Programmiersprache erklären und auf der anderen Seite wollen wir es aber benutzen, um Algorithmen zu entwickeln, um es anzuwenden. Und das Spannende ist eigentlich Algorithmen, aber ich brauche halt mein Handwerkszeug. Also wenn ich mein Handwerkszeug nicht beherrsche, dann
kann ich noch so tolle Ideen haben, ich kann sie nicht umsetzen. Also wenn ein Maler fantastische Vorstellungen von Bildern hat, aber er beherrscht einfach nicht die Technik, wie man ordentlich Farbe anrührt und wie man den Pinsel auf die Leinwand bringt, dann wird er seine Ideen nie auf die Leinwand bringen können. Das gehört halt einfach dazu, dass er ein Handwerkszeug beherrscht. Ja? Wenn Sie nicht wissen, wie man ein Holz schnitzt, ohne die Nase beim ersten Schnitt schon wieder wegzumachen, dann werden Sie nie eine schöne Holzschnitte hinkriegen. Ja? Sie müssen einfach Ihr Handwerk auch beherrschen. Ja? Sie müssen die Basisdinge beherrschen. Und was ich halt mache, ist immer so abzuwechseln, ein Stückchen in Opal zu erklären und dann ein Stückchen wieder Anwendung zu machen. Und so hangeln wir uns halt zu immer interessanteren Anwendungen hoch. Immer mit dem nächsten Stück Opal können wir wieder ein bisschen interessantere Anwendungen machen. Und ich versuche es aber abzuwechseln, weil es gibt auch Leute, die sagen, okay, ich mache einfach die ersten 6 Wochen, sind ein fünfteiliger Block, da hämmern wir uns durch Opal durch und den Rest des Semesters machen wir Algorithmen durch. Das finde ich ein bisschen, also die ersten 6 Wochen sind einfach eine Brücke, da mag ich nicht drüber und da würden Sie auch nicht drüber wollen. Das heißt, deswegen pendeln wir immer so. Also machen wir jetzt ein bisschen, jetzt haben wir wieder ein paar Sachen kennengelernt und jetzt wenden wir es mal an. Und wir haben eben schon uns bei dem ersten Beispiel mit Kaninchen und Lotto, Binomialkoeffizienten also und ähnlichen Dingen befasst. Jetzt machen wir halt ein bisschen Numerik. Und ein Beispiel, das man immer wieder braucht, ist gegeben ist A, gesucht ist x gleich, machen wir für die Wurzel a. Ja, Quadratwurzel gibt es ja, brauche ich nur aufrufen. Also machen wir dritte Wurzel x nicht. Frage, wie löst man so ein Problem? Naja, da hilft alles nichts, ein bisschen was muss man von der Mathematik wissen. Arbeiten wir mal ein bisschen in der Mathematik weiter. Wenn ich habe x gleich, was mache ich jetzt eigentlich? Ich hätte doch eigentlich das einfach so überfallen sollen. Also x hoch 3 ist a. Sind wir uns, glaube ich, einig. Das kann ich jetzt umformen, dass ich sage, x hoch 3 minus a ist gleich 0. So, und das ist jetzt das, wo ein Mathematiker sagt, oh klasse, jetzt bin ich am Ziel.
Warum?
Ja, Sie kennen den. Also erzählt von dem Topf und dem Wasser. Das ist ein uralter Witz, Unterschied zwischen Mathematik und Physik. Also im Keller hört man das Eis in Uhren einer Bartgegenmaschine. Ja, so ein Bart, das Teil. Nein, das ist ein Unterschied zwischen Mathematik und Physik. Also, das machen wir dort. Beide machen ein ganz einfach fest. Wir haben einen Herd mit einer heißen und einer kalten Kochplatte. Und auf der kalten Kochplatte steht ein Kopf mit kaltem Wasser. Die Aufgabe lautet, macht das Wasser heiß. Das macht der Physiker, nimmt den Kopf und stellt ihn auf die heiße Platte. Das macht mal Mario und den Kopf und stellt auch die heiße Platte ist weg. So, soweit, so gut. Jetzt ändern wir das Szenario. Wieder kalte Platte, heiße Platte und der Topf steht jetzt auf dem Boden. Das macht der Physiker. Nimmt den Topf und stellt auch die heiße Platte. Das macht mal Mario. Er nimmt den Topf und stellt auch die kalte Platte. Warum? Und damit hat er das neue Problem auf das alte zurückgeführt und da kann er die Lösung machen. So, also, Hintergrund ist, was ein Mathematiker weiß, wir haben Algorithmen, in denen wir die Nullstellen von Funktionen bestimmen können. Ja, das heißt, das Problem, das allgemeine Problem, lautet, gegeben ist eine Funktion, f von a, nein, gehen wir auf die reellen Zahlen, das ist die Pseudo-Allgemeine, bringt nichts. Also eine Funktion real nach real, die sucht, ist die Nullstelle von f, eine Nullstelle. Das heißt, ein x mit f von x gleich 0. So, nehmen wir an, wir beherrschen die Nullstellenlösung, die beherrschen Lösung des Findens von Nullstellen, dann habe ich mein kubisches Wurzelproblem gelöst. Warum? Weil das ist jetzt eine Funktion, das heißt, gesucht ist jetzt ein x mit f von x gleich 0, wobei gilt, f von x ist eben genau mein x hoch 3 minus a. Ja? Das ist genau der Punkt. Jetzt haben wir gesagt, okay, für dieses Problem der Nullstellenbestimmung, da kenne ich die Lösung, und wenn ich jetzt also die kubische Wurzel haben will, habe ich aus dem Problem, finde die kubische Wurzel, das Problem gemacht, finde die Nullstelle einer bestimmten Funktion, und da weiß ich schon, wie es geht, und dann ist der Mathematiker voll und ganz zufrieden. Ja, das ist genau, der Topf ist auf der kalten Platte, aber das Problem ist damit gelöst. Ja, dann muss ich doch einfach nur noch die Lösung für das andere Problem anwenden, und schon bin ich glücklich. Ja, also wenn ich das eine kann, und das hat natürlich diesen Charme. Wenn ich jetzt die Quadratwurzel haben will, na, dann wird es sich nicht überraschen, dann kommt da als kleiner raus x Quadrat minus a gleich 0, muss ich diese Nullstelle finden. Wenn ich die siebte Wurzel haben will, dann heißt das halt x hoch 7 minus a gleich 0 und ich kann nur eine Nullstellenlösung anwenden. Also ganz so hoch ist die Idee gar nicht von dem Mathematiker. Zu sagen, ich habe ein allgemeines Problem, auf die kann ich die zurückführen, und dann können Sie sich schnell vorstellen, dass es vielleicht auch noch andere Probleme gibt, außer den Quadratwurzeln, die alle zu Nullstellenproblemen führen. Dann bleibt nur noch ein kleines Detail, ich muss dieses Problem lösen. Macht ja nur Sinn, wenn ich das Problem gelöst habe. Also, Problem ist jetzt, haben wir das Problem, wie findet man die Nullstelle einer Funktion? Da gibt es im Prinzip zwei Ansätze. Zwei Lösungsideen. Die eine Lösungsidee arbeitet mit Bisektion und die andere Lösungsidee, die arbeitet mit dem sogenannten Newton-Verfahren. Nennen wir sie mal A und B, dann kann ich das auch ziehen. Beide funktionieren, beide haben ihre Vor- und Nachteile. Einer davon ist im Buch, die andere, also ist auch irgendwo. Egal. Macht er Übung, welche Bisektion? Dann macht er Bisektion und Übung. Wie mir Dirk gerade mitteilt, soll ich hier sagen, Sie Übung. Also, dürfen Sie selber machen. Gut, mache ich hier nur die Übung. Das Newton-Verfahren sieht folgendermaßen aus. Und das ist ein Problem, das werden Sie öfter finden. Hier haben Sie also y-Achse, das heißt, hier sind die Werte f von x und hier haben Sie die x-Werte. Und wenn Sie jetzt so eine Kurve haben, nehmen wir an, wir haben hier irgendwo ein f, ja, das heißt die Kurve für das f, dann gesucht ist dieser Punkt hier, ja, den hier suche ich. Diesen Punkt hätte ich gerne. Das x, an dem diese Kurve durch die x-Achse geht, also den Wert 0 hat. So, das macht man jetzt so. Nehmen wir an, ich bin an irgendeiner Stelle x hier. Dann legen wir mal hier die Tangente rein. Dann nehmen wir hier irgendwie mit Alpha. Und hier, diese Tangente geht hier durch x' durch. Das sind also Ideen, die das alles hat sich der Newton ausgedacht. Und das ist nicht, das ist immer eine gute Idee zu gucken, was der sich ausgedacht hat. So, das ist der Winkel Alpha. Das heißt, ich habe jetzt folgendes, die Ableitung f' an der Stelle x. Also die Tangente, das ist gerade tangens von Alpha. Das ist so definiert, hat man in der Schule gelernt. Die Ableitung ist der Tangens des entsprechenden Winkels. So, und das ist jetzt einfach, wie man sieht, das hier, dieses Stück hier ist gerade f von x und dieses Teilstück ist x minus x'. Ja, also Gegenkathete durch Ankathete heißt es. Gegenkathete ist, wenn ich schon die Farbe beibehalte, so, das heißt, dieses hier, der Tangens von Alpha, ist die Gegenkathete, also f von x, durch die Ankathete, das ist x minus x'. So, nun rechnen wir einfach ein bisschen, so ein bisschen Mathematik gemacht. Es wird einfach der Punkt multipliziert, das heißt f' von x mal x minus x' ist dann gerade f von x, ja, ist einfach die Nenner-Prüfung multipliziert, jetzt dividieren wir durch f', das heißt x minus x' ist dann gerade fx durch f' von x. So, und damit kriege ich jetzt als letztes x' ist gleich x minus fx durch f' von x. So, das ist die entscheidende Umformung. Das heißt, wenn ich irgendein x mir rauskriege, ein beliebiges erstmal, da müssen wir gleich noch kurz drüber reden. Wenn ich ein beliebiges x mir rauskriege und dann ausrechnen nach dieser Formel das x', ja, und dazu brauche ich f an der Stelle x, den Wert kenne ich, weil ich ja f kenne. Ich brauche blöderweise die Ableitung, da müssen wir noch kurz drüber reden. Und wenn ich das habe, dann bekomme ich einen Wert, der näher an der Nullstelle liegt als mein Ausgangswert. Ja, jetzt bin ich einfach näher dran. Und jetzt ist klar, wie das Spiel weitergeht. Als nächstes werde ich jetzt hier diesen Punkt nehmen, hier die Tangente nehmen, komme hier auf ein x2', wo ich noch näher dran bin, und so hangle ich mich hin, bis ich an der Nullstelle angekommen bin. Ja, das heißt, wenn die Werte sich nicht mehr unterscheiden, dann habe ich mein Ziel erreicht. Mit anderen Worten, das heißt, Verfahren nennen wir diese Gleichung hier mal Stern. Mittels Stern eine Folge von Zahlen bestimmen. Ich fange mit einem x0 an, x1, x2, Punkt, 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 xi, xi plus 1 bis bis hinreichende Genauigkeit erreicht. Ja, das ist alles sozusagen der Teil, der aus der Mathematik kommt. Ich muss einfach schauen, dass ich eine solche Folge mir jetzt herrechne und dann weiß ich, nach dem Ergebnis, das muss ich in der Numerik genau anschauen, von Newton, dass ich dann an der Nullstelle ankomme. Zwei Probleme gibt es. Punkt 1. Was heißt, wie bestimme ich die hinreichende Genauigkeit? Ich kann sagen, okay, wenn der Wert f von x in einer Epsilon-Umgebung von 0 liegt, dann reicht es mir. Das heißt, ich höre auf, wenn ich halt einen Wert, ich muss ja unterwegs immer den Wert f vom aktuellen xi bestimmen, den brauche ich ja unterwegs. Und wenn ich den Wert bestimme, dann ist er, wenn der nahe genug an der 0 dann ist, zum Beispiel bis auf 10 hoch minus 8 an der 0 ist, das heißt, das ist 0,00000211, dann sage ich, das ist nahe genug dran. Ich komme nicht beliebig nahe hin wegen den Rundungsfehlern. Irgendwann kippe ich wegen den Rundungsfehlern rundherum, das lässt sich nicht vermeiden. Also muss ich irgendwann schauen, eine andere Möglichkeit ist, dass man einfach sagt, ich gucke einfach zwei aufeinanderfolgende xi und xi plus 1 an, und wenn die nur noch auf 10 hoch minus 8 sich unterscheiden, dann ist das okay. Das habe ich ja schon erzählt, in diesem Problem hat man ja oft die Schwierigkeit, dass die Zahlen, mit denen man anfängt, irgendwie von einem Ablesegerät kommen, wo man sowieso nach der dritten Dezimalstelle schon ungenau war, dann ist es völlig uninteressant, dann so eine Nullstelle auf 10 Stellen Genauigkeit zu bestimmen, wenn die Kurve fx schon von ihren Ablesewerten abhängt. Ja, die Ablesung, die Kurve selber nur in der dritten Dezimalstelle schon Lesefehler hat, weil da irgendwelche Parameter eingehen, die sie einfach auf irgendeinem Messgerät angeschaut haben, dann ist es völliger Blödsinn, anschließend Nullstelle auf 10 Stellen berechnen zu wollen, wenn die Funktion selber nach der dritten Stelle schon ungenau ist. Ja, also sie werden nicht, die Fläche nicht genauer als das, was sie eingeben. Das ist noch okay, was mir wehtut, ist der Startwert x0. Ich muss ja mit irgendwas anfangen. Jetzt stellen Sie mal vor, ich habe eine Funktion, der Nullstelle irgendwo bei minus 20 Millionen liegt und ich fange bei plus 1000 an. Das könnte sich länglich hinziehen, bis ich bei den 20 Millionen ankomme. Das heißt, je näher ich an dem Ding dran bin, umso schneller werde ich eine hinreichende Qualität erzielen können. Was sehr unangenehm ist, und das ist wirklich auch ein Grenzbereich der Geschichte, gucken Sie sich zum Beispiel so Funktionen wie Tangens, Kotangens und solche Funktionen an. Das heißt, es sind ja Funktionen, die dann oft so laufen, dass sie hier immer steiler werden. Ja, die werden hier fast senkrecht. Ja, die gehen irgendwann bis ins Unendliche, aber also sie gehen immer weiter, aber die kommen nie über diesen Punkt hinaus. Das ist dann entweder 4 oder 2, je nachdem, welche Funktion sie haben. Und wenn Sie da ein x erwischen, das ganz nah an diesem Punkt liegt, dann heißt das, dass mit dieser Tangente Sie praktisch wieder unten bei x ankommen. Also das x' ist fast nicht von dem x entfernt, ja, weil die Tangente fast senkrecht ist. Dann kriegen Sie mit so kleinen numerischen Probleme rein, weil Ihnen dann die Differenzen plötzlich, dann ist es 0,00001 ist die Differenz und die multiplizieren Sie dann mit 10 hoch 20 und dann ist plötzlich nur noch Rundungsfehler da. Ja, das heißt, die kommen dann in numerische Grenzbereiche. Das bedeutet, diese Newton-Verfahren gehen nur, wenn der Startwert halbwegs ordentlich ist. Sie dürfen also nicht an so einer Stelle sein, wo Sie praktisch senkrecht mit der, liegen mit Ihrer Tangente. Das können Sie dadurch ausführen, dass Sie einfach, wenn Sie in so einem Wert starten, dann x0 und x1 erstmal vergleichen und schauen, ob sich da groß was geändert hat. Wenn die sich fast nicht unterscheiden, dann müssen Sie einfach einen anderen Startwert sich aussuchen. Es gäbe eine, eigentlich eine schöne Idee, die aber halt leider in der Praxis nicht funktioniert. Und zwar folgendes, wenn Sie den Wert, wenn Sie a haben, gesucht ist Wurzel aus a, und nehmen wir an, wenn a ist ja irgendwie von der Form, Sie können jetzt immer die Form bringen, 0 Punkt, dann kommen die Ziffern a1, a2 mal 10 hoch irgendeinen Exponenten. Ja, also irgendwie a ist irgendwie 0,3 mal 10 hoch 4. Dann ist klar, wenn das gilt in dem Beispiel, dann wissen wir, dass die Wurzel aus a irgendwo in der Gegend von 10 hoch exponentiell liegen muss. Ja, und beim Wurzelziehen halbiert sich der Exponent. Das heißt, idealerweise sollte ich eigentlich den Exponenten mir einfach von der Zahl geben lassen. Den halbieren, dann habe ich einen Schlagwert, der ist schon wahnsinnig nahe an der Wurzel dran. Ja, das wäre bei einem Parabolus ein wunderbarer Schlagwert. Das Dumme ist, dass einem die Standardprogrammiersprachen keine Operation liefern, gib mir den Exponenten einer reellen Zahl. Java hat es jetzt in Version 1.5, glaube ich, eine Operation eingeführt, da kann man sich den Exponenten geben. Das war ja dann die Frage, ist ja, welcher Exponent? Ich meine, ich kann ja die Zahl, ich kann jetzt eine Form haben, 0,7 mal 10 hoch 4 oder 7 mal 10 hoch 3 oder 70 mal 10 hoch 2 oder 700 mal 10 hoch 1 oder 0,07 mal 10 hoch 5. Also welchen Exponenten meine ich eigentlich? Muss man ja normiert. 0, und dann kommt die erste Ziffer. Also das ist nicht trivial und hilft auch nur bei der Quadratwurzel. Also das Problem ist wirklich das Finden des Startwertes. Deswegen ist es dann in der Praxis so, wenn Sie als Ingenieur auf solche Algorithmen stoßen, dass Ihnen sowas wie Quadratwurzel oder ähnliches angeboten wird, dann wird bei der Numerik Ihnen oft auch angeboten, einen Startwert mitzuliefern. Und das heißt, wenn dann ein Ingenieur irgendwo in einer Flugsimulation, also irgendwie von seinen Flügeln irgendwelche Windkanalsimulationen machen möchte, dann hat der aus der Physik eine Ahnung, wo ein guter Schlagwert ist für sowas. Ja, und das heißt, dann versucht man gar nicht numerisch einen sich selber aus den Fingern zu saugen, sondern das heißt, aus der Physik der Anwendung ist oft ein guter Schlagwert bekannt. Und dann erlaubt man den Leuten, diese Schlagwerte zu setzen. Wenn die dann nicht wissen, was sie tun, ist das Chaos vorprogrammiert. Das ist dann auch wieder der Nachteil der Geschichte, ja. Da muss man plötzlich was von Numerik verstehen, obwohl man sich da eigentlich nur mit Flügeln befassen wollte. Und das ist aber halt Teil des Spiels. So, das heißt, für uns ist also das Problem, dass wir für diese Nullstellenbestimmung halt irgendwie mit einem geeigneten Startwert anfangen müssen. So, aber jetzt will ich dann eigentlich nur noch dieses hier programmieren. Das heißt, ich führe jetzt ein, eine Signature Root. Und das Nette ist, dass Root im Englischen nicht unbedingt Square Root und Cubic Root bedeutet, sondern Root von f ist die Nullstelle einer Funktion f. Ja, das heißt, das englische Wort Root heißt auch Nullstelle einer Funktion f. So, dazu brauchen wir natürlich Import real only real erstmal. Und jetzt kommt eben eine Funktion. Root. Und Root macht folgendes, da gebe ich eine Funktion, nämlich meine f, und ich muss auch noch eine f' ihm geben. Also Root nimmt zwei Funktionen, real nach real, eine Kreuz und nicht Kreuz. Dann machen wir Kreuz real nach real. Kreuz real nach real. So, da bin ich jetzt allen Problemen, die ich unterwegs kriegen könnte, aus dem Weg gegangen. Und die Implementierung sieht jetzt folgendermaßen aus, die Implementation von Root. Da hole ich natürlich vorher aber alles, was Real zu bieten hat. So, und jetzt geht es halt los, was ich jetzt mache, ist einfach gesagt die Definition Root von f, und Sie gestatten, auch wenn das in Opal so nicht geschrieben werden kann, ich nenne das Ding f', Sie müssen es eigentlich g schreiben, weil Strich ist kein Identifier in Opal, aber vielleicht ist für die Lesbarkeit das mit f', damit Sie vorhin oben sehen, etwas günstiger. So. Und jetzt sage ich einfach Folgendes. Was ich jetzt machen muss, ist, ich nehme einfach eine Hilfsfunktion an der Stelle. Das heißt, ich brauche jetzt irgendwie so ein Converge. F' und A. Und das mache ich jetzt mal so deutlich in dieser Form hier. Was ist die Idee dabei? Die Idee ist einfach folgendes. Ich beginne einfach mit x0. Das ist mein a. Dann kreiere ich ein x1, ein x2 und so weiter bis zu einem xi, das dann genau genug ist. Ja, so das heißt, ich hangle mich von dem Wert aus hoch, sondern das heißt, meine Funktion, und also diese Fun converge, schreibe ich jetzt Funktion, der nicht ist die gleiche oben, dass ich mir da einen Pfeil eingebaut habe, das ist jetzt langweilig. So, def converge von f und f', angewandt auf x ist folgendermaßen definiert, falls, das heißt, will ich das? Nö, mach ich anders. Einverstanden? Jetzt kommt das, was ich besonders liebe. Was treibt der da? Ich mache es anders. Ich nehme hier ein H. Hier ein H. So. Jetzt hier mein Wert, ist aber nur die Idee. Und jetzt hier direkt A. X0. Das war ja genau der Punkt. Ich will das ja, jetzt muss ich halt hier leider einen Moment nach unten drauf gehen. Wo ist mein lieber Newton? Da ist er. Das heißt, was ich hier haben will, ist jetzt folgendes: dieses hier, dieser Teil hier, das soll nämlich genau H von X sein. Ja. Dann baue ich mir einfach so ein HX, dann ist immer das Gleiche. Das heißt, was ich hier sagen kann, ist, where H ist gleich Lambda X dot, und jetzt rechne ich hier X minus Klammer auf F von X dividiert durch F' von X. Das ist eigentlich die Idee dabei. Dass ich immer das F und F' gegenziehen muss, das ist irgendein beliebiges H. So, und diese X 0 ist 1, das ist einfach durch H erreicht worden. Das heißt, jetzt sage ich einfach, wenn H von X ungefähr gleich X ist, also wenn die XI und XI plus 1 nahe genug beisammen sind, dann nehme ich einfach dieses H von X. Ansonsten mache ich einfach Folgendes, ich mache Converge H, also arbeite mit H weiter und anwende tue ich es jetzt auf den Wert H von X. Ja, das heißt, es ist einfach, ich fange mit X0 an, dann steht hier, falls H von X0 ungefähr gleich X0 ist, bin ich schon fertig. Ansonsten macht Converge H von X1. Ja, dann wird es auf X1 angewandt, dann wird X2 gleich H von X1 ausgewertet. Das mache ich so lange, bis ich dann ein Ergebnis habe. So, und was ich jetzt natürlich brauche, wie üblich, ist dann noch diese Funktion hier, dieses Tilde. Das ist einfach Real Kreuz Real nach Pol. Die Definition, das könnte es irgendwie, ich weiß nicht mehr, def von, nee, schreibst du den Infix gleich, A ungefähr gleich B, ist dann irgendwie definiert als, was ich überlegen, das ist dann der Absolutbetrag von A minus B, ist dann irgendwie kleiner als 0.00001 oder was. Ja? Also irgendwie halt eine kleine Zahl. So, das heißt, was ich hier bekomme, dieses Converge ist, um das jetzt nochmal hinzuschreiben, ich fange an mit x0 gleich a, mache dann als nächstes h von x0, dann h Quadrat von x0, dann h hoch 3 von x0, bis zu irgendeinem hi von x0, das wird hier berechnet. Und wenn das dann ungefähr gleich h von i plus 1 von x0 ist, und wenn die beiden, wenn die ungefähr gleich sind, dann werde ich auf. Ja, das tut dieses Programm. So, das ist ein ganz einfacher Approximationsalgorithmus, das heißt, ich rechne mir eine Kette von, ich nehme eine Funktion h und mache dann halt h, h Quadrat, h hoch 3, bis ich genau genug bin. Ja, das ist also irgendwie so h hoch i. Und Sie hätten auch das so schreiben können, dass Sie einfach i hochzählen und dann einfach h hoch i ausrechnen mit unserem Operator hoch i, den wir vorhin hatten. Das wäre aber ineffizienter. So, und dann sind wir irgendwann fertig. Wenn Sie das in der Literatur anschauen, dann stellen wir fest, dass man zum Beispiel, wenn man einen Spezialfall hat, ich möchte aber doch ganz speziell nur die Square Root lösen. Das heißt, was man jetzt machen kann, ist Spezialisierung bezüglich einer Funktion, bezüglich einer gegebenen Funktion f. Beispiel, bei dritte Wurzel a hatten wir als Funktion f, f von x, haben wir gesagt, das ist x hoch 3 minus a, und der suchen wir das. Jetzt muss ich also ausrechnen, ich brauche f' von x. Ja, das ist, wenn ich mich richtig erinnere, müsste das 3x² sein. Glaube ich jedenfalls noch nicht zu erinnern. Das heißt, ich gebe also diese beiden Funktionen, das heißt, ich rufe den Hauptruf, lautet dann bei mir root von lambda x dot x hoch 3 minus a, lambda x dot 3 mal x Quadrat, und dann irgendeinen Starkwert. Das ist immer ein bisschen dumm. Der hängt dann irgendwie von meinem a ab. A halbe oder irgend sowas. Ich muss mir das auf jeden Fall diesen Startwert sich ausdenken. Schön wäre es, wenn ich da einfach einen Exponenten herausziehen könnte. So, und dann läuft mein Algorithmus einfach so los. Das heißt, wenn ich das jetzt mache, dann läuft jetzt jedes Mal los, h von x wird immer berechnet, und das ist ja dann definiert als dieses x hoch 3 minus a, da war noch ein Minus, war da irgendwie. Das x minus habe ich vergessen, genau. Das heißt, da wird jedes Mal berechnet x minus, dann heißt hier x hoch 3 minus a durch 3x Quadrat. Ja, das wird jetzt in jedem Schritt, wird dieses hier ausgerechnet. So, und dann kommen eben Leute, die sagen, jetzt muss ich eins weiter. Das heißt, ich habe h von x, ist gleich, was war das, x minus x hoch 3 minus a durch 3x Quadrat, richtig? So war es ja richtig. So, und dann sagen Leute, lass uns doch mal ein bisschen weiterrechnen. Was ist denn das? Das ist hier 3x hoch 3 minus x hoch 3 plus a dividiert durch 3x Quadrat. Und das ist dann gleich 2x hoch 3 plus a durch 3x Quadrat. Und dann kann man auch nochmal weiterrechnen. Das wäre dann also 2 Drittel mal x hoch 3 durch x Quadrat ist x plus a durch x Quadrat. Ja? Und dann sagt man, lass uns doch die kubische Wurzel mit der Formel hier berechnen, die ist ein Tick. Wenn Sie es durchzählen, mit der Ausgangsfunktion vergleichen, brauchen Sie einen Tick weniger Operationen. Ja, das heißt, jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten, Sie können sagen, ich habe so ein generelles Programm, berechne die Nullstelle, also dieses Root, und da schmeiße ich einfach mein fx und mein f' von x rein. Und dann rechnet er das aus. Oder ich sage, nein, ich nehme nicht dieses einmal in der Bibliothek vordefinierte Root, sondern ich will meine Square Root oder meine Cubic Root individuell ausrechnen. Und dann muss ich halt ein bisschen Mathematik machen und dann schreibe ich jetzt praktisch das, was ich hier auf der Tafel stehen habe, nur mit einem speziellen H. Ja, das heißt, ich kopiere das Ganze, ich mache mir eine Struktur, die nur Square Root kann oder Cubic Root kann, statt allgemein Nullstellen. Und nehmen halt dann genau diese Funktion, um Cubic Root zu bewegen, dann wird es ein Tick schneller.
Aber ist auf einer Ebene, okay, ich spare zwei Multiplikationen oder sowas.
Das macht man dann, wenn man in einer Mathematikbibliothek Square Root anbietet. Ja? Also wenn viele, viele Benutzer weltweit immer wieder Square Root aufrufen, dann will man sagen, dann versuche ich die so schnell wie möglich zu heizen. Ja, wenn ich aber sage, ich brauche das einmal für mich, dann nehme ich doch das eine Programm, das ich einfach allemal mache. Eine viel spannendere Frage ist natürlich jetzt die folgende. Wenn ich irgendeine Funktion f habe, das war ja unsere Ausgangsfrage. Es gibt jetzt ein Problem. Die Ausgangsfrage war folgendes. Gegeben, wenn Sie sich erinnern, hat gesagt, sei eine Funktion f, real nach real, die sucht ein x mit f von x gleich 0. Das haben wir gelöst. Aber woher bekommen wir f'? Was ist eigentlich? Ich habe mir den Taschenspieler drin, haben ja einige von denen gleich entdeckt. Ich habe einfach den in die Funktionalität reingeschrieben. Ich habe gesagt, den musst du mir mitliefern.
Und ich sagte, den Newton spendiere ich dir, aber nur wenn du mir die Ableitung spendierst.
Das war eigentlich nicht fair.
Ja, deswegen musste ich ja auch dann bei meinem Square Root oder Cube Root die beiden Funktionen, sowohl das x hoch 3 minus a, als auch das 3x dort spendieren.
Also die Frage ist, wenn ich denn nur eine Funktion f habe, wo kommt denn mein f' her? Und diese Frage wird noch viel dramatischer, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie ganz oft Funktionen nur über Interpolation reden. Das heißt, ganz oft haben Sie in den Ingenieurgebieten die Situation, dass Sie eine Reihe von Messwerten haben. Und aus den Messwerten, kennen Sie ja, wenn Sie irgendwie so eine Punktefolge haben, sagen Sie, naja, die Funktion sieht ungefähr so aus. Und dann haben Sie so ein F gar nicht mal direkt als Lambda ausgegeben, sondern Sie haben die Funktion, die so eine Reihe von Messwerten irgendwie interpoliert. Und von der wollen Sie jetzt die Nullstelle bestimmen. Dann können Sie Ihr F' gleich vergessen. Ja? Also mit anderen Worten, wie komme ich an mein F' ran? Und das ist ein schönes Thema für den Freitag. Bis dahin, tschüss.